Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Am heutigen Sonntag hören wir einen Abschnitt aus der Offenbarung, Kapitel 1 und dann die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie eine Wolke, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes ist alt geworden auf dieser Insel Patmos. Als er ein junger Kerl war, dachte er auch nicht, dass er in seinem Leben so etwas erlebt. Er schaut in die unsichtbare Wirklichkeit vor den Thron Gottes. Wenn es Gott ermöglichen täte, könnten wir das auch. Dann müsste er die Decke von uns abziehen und wir würden das ebenso sehen. Er darf in den Himmel schauen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Und in all den Worten, die jetzt folgen, merkt man, er ringt um Worte, um es mit der Sprache, die er kann, zu beschreiben, was er da sieht. Er sieht Dinge, die kann man fast nicht ausdrücken. Da kämpft er richtig darum, es richtig zu formulieren, und er beschreibt, was er da sieht. Und das ist auch der erste Punkt. Diese unsichtbare Welt. Wir haben ja in den Texten des Alten und vor allem natürlich im Neuen Testament viele Hinweise darauf, dass es diese unsichtbare Wirklichkeit gibt. Im Hebräerbrief, da lesen wir in Kapitel 11, wie aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit diese sichtbare Welt hervorgegangen ist. Dass die unsichtbare Realität die erste Realität ist. Und danach entstand die sichtbare. Da im Hebräerbrief, da sieht man auch, wie der Schreiber 7 Himmelsbereiche sieht, wo jetzt Johannes hineinschauen konnte. Einmal ist es natürlich der sichtbare Himmel und die sichtbare Erde. Das, was wir mit Himmel beschreiben, Englisch Sky, das ist der erste Bereich. Und dann gibt es den zweiten Bereich, den nennt der Hebräerbrief die ganze himmlische Welt. Und da steht dann im Text nicht der Himmel, sondern da steht die Himmel. Er sieht verschiedene Himmelsbereiche. Und dann sieht er, und das ist dann der dritte Bereich, den obersten Himmel. Das kommt ein einziges Mal im Hebräerbrief vor, da wird nur einmal in der Einzahl vom Himmel gesprochen. Und das ist dieser oberste Himmel. Und dort sieht er das himmlische Heimatland, der vierte Bereich. Den himmlischen Zion sieht er dort. Und dann die sechste Ebene, das himmlische Jerusalem. Und dann das himmlische Heiligtum. Und in diesem himmlischen Heiligtum, da ist der Thron Gottes. Und dort sitzt er zur Rechten, unser Herr und Gott, Jesus Christus. Und dann bekennen wir im Glaubensbekenntnis, von dort wird er wiederkommen, hierhin, sichtbar. Wir leben also vor diesem ganzen Hintergrund. Das, was da beschrieben ist und in der Offenbarung noch insbesondere, das ist nicht etwas, was Lichtjahre weit weg ist, was sozusagen kein Mensch erreichen kann, so weit es von uns entfernt sei. Nein, das sind andere Dimensionen, so meint es das Neue Testament, nicht weit weg, sondern um uns herum. Ein zweites. Das Wort Gottes hat eine zentrale Bedeutung in dieser Geschichte und wird beschrieben als schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es schon einen Unterschied zwischen den geistlichen Erfahrungen, die wir machen, und dem Wort Gottes. Viele Menschen suchen quasi die Unmittelbarkeit dieser unsichtbaren Welt. Und das ist schön, wenn man das erleben kann, wenn man betet und man merkt, wie Gott Gebet erhört. Wenn man Lieder singt und plötzlich merkt, Mensch, jetzt ist ja Gott wirklich präsent, er ist ja da. Das sind Erfahrungen, die sind wichtig. Auf der anderen Seite kann es ganz schnell zu ganz anderen Erfahrungen kommen. Wenn man einen Angehörigen verliert, wenn man krank im Krankenhaus liegt, man Schmerzen leidet, da ist plötzlich die Erfahrung ganz anders und das, was gerade noch so fröhlich war, ist wie weg. Und dann merkt man, warum hier auch das Wort Gottes so eine zentrale Rolle spielt. Weil die Frage ist doch, in was gründe ich mein Leben? Wenn ich es in die Erfahrungen gründe, das, was ich mit Gott gut erlebe, das kann sich schnell ändern. Wenn ich es aber gründe in das, was er mir zusagt, dann ist es eine ganz andere Basis. Mit dieser Zusage von Gott, mit dem Wort Gottes kann man leben und sterben. Erfahrung kann sich schnell und umfassend ändern. Das Wort Gottes ist die Stimme von außen und nicht aus uns heraus. Dann wird deutlich, wie dieses Wort Gottes das Gewissen anspricht. Und Jesus selber ist dieses Wort. Jesus wird uns vor Augen gestellt. Johannes ringt um Worte. Weiße Haare, sagt er, weiße Kleidung. Ausdruck der Heiligkeit von Jesus. Es gibt auch Menschen, die dieses Wort in seiner Autorität grundsätzlich bezweifeln. Und dieser Zweifel hängt dann oft zusammen mit dieser Frage, die wir manchmal auch hören: Warum lässt denn Gott das alles zu? Wenn er so mächtig ist und wenn es eine solche Wirklichkeit um uns herum gibt, die man mit diesen Augen nicht sieht und die doch da ist, warum greift er dann nicht ein in diese Welt? Wie kann man von einem gerechten Gott sprechen, wenn solche Dinge geschehen? Das ist eine schwere Frage und da gibt es nicht einfach Antworten drauf. Manchmal kann man das nur aushalten. Aber manche ziehen daraus eine scheinbar logische Konsequenz, also gibt's Gott nicht. Doch das ist halt nicht der Beweis, dass es ihn nicht gibt, sondern hat er andere Planungen. Warum zweifelt man da so an Gott? Manche zweifeln so an Gott, dass sie sagen, den gibt's gar nicht. Und dann ist immer die Frage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Ich habe mal irgendwann einen Kollegen gefragt, sag mal, wenn jetzt kein Mensch mehr an Gott denkt, gibt es dann den noch? Dann sagt er, dann hat er Pech gehabt. Das ist diese Sicht, wenn alles innerweltlich ist. Aber die Bibel bezeugt uns gerade im heutigen Text, nein. Selbst wenn kein Mensch mehr an Gott denken würde, gibt's ihn noch. Dann ist er real und da. Und dann mündet das Ganze ein in einen ungeheuren Trost. Und das ist das Dritte. Fürchte dich nicht. Gottes Wort kann uns schlagartig aufzeigen, wo und wie wir Sünder sind. Und wenn einem das bewusst wird, dann erschrickt man, das erhöht den Puls. Das haut einen um. Und genau das hat auch Johannes wieder erlebt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Da hat sie ihn umgehauen. Und dann geht's weiter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Johannes erkennt auf einen Schlag seine Schwächen, seinen Mangel und so weiter. Da bleibt keine menschliche Sicherheit, wenn man Gott begegnet. Da hilft nur noch Gewissheit durch ihn. Das kennen wir auch, so dieses Gefühl, wir werden ertappt, ertappt. Plötzlich merken es andere, wie es wirklich um uns steht. Es war witzig, gestern hatte ich ein Seminar und dann haben wir da so verschiedene Übungen gemacht und dann war so ein Rollenspiel und einer hat dann im Rollenspiel den Chef übernommen und die Teilnehmerin hatte im Rollenspiel dann halt ihre Rolle gespielt. Und dann reagierte plötzlich dieser Chef und sagte mit einem Satz, kann sein, dass du faul bist? Und dann war es hochinteressant. Dann erschrak sie richtig. Das hat man gesehen im Filmmitschnitt, wie sie da erschrickt, ertappt. Das ist nur ein bisschen von dem, wie uns die Augen aufgehen, wenn wir ihm begegnen oder wenn Gottes Wort in uns einfährt. Nochmal, da haut's einen um. Und dann, was ist dann? Unser menschliches Verhalten lässt sich mit Gottes Heiligkeit nicht vereinbaren. Wir sind Sünder, und aus uns heraus kommen wir nicht in den Himmel. Und daher schenkt uns Gott ja ein hochwirksames Gegenprogramm. Und sein Gegenprogramm gegen alles Erschrecken heißt einfach, fürchte dich nicht. Das finde ich so unglaublich. auch in dieser Situation des Johannes, der wie tot auf dem Boden liegt, fasst ihn Jesus an und sagt, fürchte dich nicht. Das heißt nicht, keine Angst, Junge. Das heißt das nicht. Sondern das heißt Rettung. Das heißt aufstehen, trotz allen Mängeln. Geliebt sein, obwohl man unmöglich ist. Obwohl mein Leben aus wäre und ich diese Begegnung mit dem Heiligen nicht überleben würde, da steht dieses großartige Fürchte dich nicht. Das steht über mir. Und das ist die Realität, die wir aufnehmen, auch aus diesem Text heute. Denken wir auch an Petrus, wie er Fische gefangen hat und wie er dann erkennt nach diesem Wunder des Fischfangs mitten am Tag, dass dieser Mann, der da vor ihm steht, irgendein Heiliger ist, ein Prophet. Und da erschrickt er Petrus auch bis auf die Knochen, wirft sich zu Boden und ruft laut, Gang, ich halt's nicht aus. Und dann erfährt er auch, dieses heilende Gegenprogramm. Fürchte dich nicht. Steh auf. Und dann erhält er eine neue Berufung. Bei Jesaja steht es ja schon für uns alle hörbar. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen erlöst. Gerufen, du bist mein. Das ist die Gewissheit. Fürchte dich nicht. Er umgibt dich. Er ist neben dir, hinter dir, unter dir, über dir. Er ist in dir und bleibt da. Und diese Verbindung mit ihm reißt nicht ab. Im Krankenhaus nicht, beim Sterben nicht und auch wenn wir uns freuen, nicht. Diese Verbindung bleibt. Amen.